DW Menschen und Märkte.
Reisekonzern TUI im Corona-Taumel. Commerzbank-Verlust höher als erwartet. Türkische Währung auf Intensivstation und neue Handy-Videoplattform kommt nicht vom Fleck. Das sind unsere Themen. Mein Name ist Klaus Ulrich. Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche eiskalt erwischt. Bis Mitte Juni sind alle Reisen in Deutschland abgesagt. Von Reisen ins Ausland ganz zu schweigen. Das hat dem Reisekonzern TUI bereits im Winterhalbjahr einen Verlust von gut 890 Millionen Euro eingebrockt. TUI setzt den Rotstift an, streicht weltweit 8000 Stellen, denn die Aussichten für den Sommer bleiben dramatisch schlecht. Allerdings sieht der Konzern schon ab Juli Reisechancen für Griechenland und Mallorca. Das hängt aber auch von der Politik ab. Bianca von der Au berichtet.
Werden wir dank Corona diesen Sommerurlaub auf Balkonien machen müssen? Oder zumindest im nahegelegenen Park? Nein, meint Friedrich Jussen, Chef des weltgrößten Reiseveranstalters TUI. Beim Vorstellen der Winterhalbjahreszahlen heute äußerte sich der Konzernchef optimistisch, dass ab Juli wieder Reisen nach Griechenland und Mallorca möglich seien. Das sieht auch Christian Buhr so. Er ist Professor für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Heilbronn. Aber Urlaub wird nach seiner Einschätzung in diesem Jahr anders, als wir ihn kennen.
Die Restriktion wird dadurch kommen, dass wir gewisse Regeln haben. Und diese Hygieneregeln nehmen mir natürlich auch eine gewisse Freiheit. Und ja, wir müssen überlegen, ist der Hotel auch ein Blockwart? Also muss er gegebenenfalls auch ein paar Regeln abfordern. Und das wird kommen.
So bringen Abstandsregeln am Strand, in Hotels und Restaurants nicht nur weniger Urlaubsfeeling, sondern auch eine geringere Auslastung mit sich. TUI wird in diesem Sommer nur einen Bruchteil an Reisen verkaufen, wie unter normalen Umständen. Und damit das Oster- und Pfingstgeschäft nicht wettmachen können. Das ist aufgrund der weltweiten Grenzschließungen und Ausgangssperren komplett weggebrochen. Der Konzern machte im ersten Geschäftshalbjahr 892 Millionen Euro Verlust. Dennoch sieht Unternehmensanalyst Wolfgang Doni von der NordLB die TUI mittel- und langfristig gut aufgestellt. Sie habe genug Liquidität, um die Krise zu überstehen. Nicht zuletzt dank eines Staatskredits von 1,8 Milliarden Euro.
TUI hat Stand heute über 2 Milliarden Liquidität. Und das wird schon einige Monate, wenn nicht bis zum Jahresende, reichen, bei vollständigem Stillstand. Man kann aber mittlerweile davon ausgehen, das zeichnet sich ab, dass man in sicherlich reduziertem Umfang wieder reisen kann.
Dennoch wagt derzeit niemand eine Prognose für das laufende Jahr. Auch der Konzern selbst nicht. Zu ungewiss sind die Umstände, etwa was Reisebeschränkungen an den Zielorten angeht oder ob die Zahl der Infizierten erneut ansteigen wird. Tourismuswirtschaftsprofessor Buhr sagt, viele in der Reisebranche hätten das aktuelle Jahr schon abgeschrieben.
Und es kennen auch im Mittelmeerraum Hotels, die sagen, wenn ich zum 1. Juli nicht geordnet öffnen kann, wird es dazu führen, dass ich gar nicht öffne. Also von dem her ist das zweierlei ein Problem. Das erste ist, finden Reisen dorthin statt aus Sicht der Deutschen, die dorthin fahren wollen? Und das zweite Problem ist, gibt es überhaupt Kapazitäten, die dort geöffnet haben?
Viele kleinere Anbieter, Reisebüros und Hotels werden diese Krise nicht überstehen, fürchtet der Experte. TUI selbst spricht von der größten Krise für die Tourismusindustrie. Diese zwingt TUI dazu, den Konzern massiv umzubauen, mit dramatischen Folgen für die Mitarbeiter. Der Konzern hat angekündigt, 8000 Stellen zu streichen. An der Börse hat diese Gemengelage zu einem Ausverkauf geführt. TUI-Aktien haben seit Jahresbeginn 75% eingebüßt.
Bianca von der Au aus dem ARD-Börsenstudio. Die Commerzbank ist im ersten Geschäftsquartal deutlich tiefer in die roten Zahlen gerutscht, als an der Börse erwartet worden war. Vor allem das sogenannte Bewertungsergebnis zeigt einen deutlich höheren Verlust an. Dahinter verbirgt sich der Nettosaldo für die Bewertung von Darlehen, Forderungen und Wertpapieren. Eine konkrete Prognose gibt die Commerzbank wegen der Corona-Unsicherheiten nicht ab. Konrad Busen.
Die Commerzbank wird auch in Zeiten von Corona an der Seite ihrer Kunden stehen, so lautet eine der guten Nachrichten im Quartalsbericht der Bank. oder der gut gemeinten Nachrichten, denn ansonsten steht in dem Bericht nicht viel Positives drin. Der Aktienkurs der Commerzbank gibt heute Morgen deutlich nach. Der Verlust, den die Commerzbank für das erste Quartal über den Ticker geschickt hat, ist größer als Analysten geschätzt hatten. Minus 295 Millionen Euro. Im selben Zeitraum letztes Jahr war das Nettoergebnis der Commerzbank noch mehr als eine halbe Milliarde Euro größer. Die Risikovorsorge hat die Commerzbank deutlich erhöht, was an der Börse weitgehend so erwartet worden war. Allerdings größer als gedacht ist das Minus beim Bewertungsergebnis. Das beschreibt den Wert von Geldanlagen, von Wertpapieren, Derivaten und so weiter, die die Bank in der Bilanz hat. Wegen Corona fällt der Ausblick der Commerzbank unsicher aus. Die Bank rechnet etwa damit, dass es nach zweimonatigem Lockdown nicht zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Wie Umsatz und Gewinn sich genau entwickeln, dazu will die Bank keine konkrete Schätzung abgeben. Nur die Kernkapitalquote, eine an der Börse viel beachtete Größe, die beschreibt, wie groß die Kapitalpuffer sind, also wie gut eine Bank gegen Krisen gerüstet ist. Diese Kernkapitalquote wird wohl bis Ende des Jahres sinken, auf voraussichtlich 12,5%, von jetzt 13,2%. So die Erwartung der Commerzbank selbst.
Soweit Konrad Busen. Der Patient ist ein alter Bekannter, die türkische Lira. Schon vor der Corona-Krise war die Währung unter Druck. Seit Ausbruch der Pandemie in der Türkei ist sie im freien Fall. Auf Druck der Regierung hat die Zentralbank den Leitzins innerhalb eines Jahres 8-mal gesenkt. Aus Sicht vieler Experten verschärft das den Kursverfall, auch wenn Präsident Erdogan es anders sieht. Eine weitere umstrittene Maßnahme: die Regierung lässt frisches Geld drucken. Gegen die massiven Auslandsschulden, die dieses Jahr beglichen werden müssen, hilft das nur wenig. Zudem erschwert die aggressive Außenpolitik die Suche nach Partnern in der Finanzkrise. Christian Buttgereit.
Der Kurs der türkischen Lira erinnert bitter an den Spätsommer 2018. Da gab es kurzfristig für einen Euro 8 Lira 12. Zurzeit sind es etwa 7 Lira 60. Im Verhältnis zum Dollar sank die Lira vor einer Woche vorübergehend auf ein Rekordtief. Die psychologisch wichtige Marke von 7 Lira pro Dollar wurde deutlich überschritten. Ein altbekanntes Phänomen der Türkei treffe gerade auf die Corona-Krise, analysiert die Finanzwissenschaftlerin Selva Demiralp von der Istanbuler Koç-Universität.
Die Türkei hat ein chronisches Bedürfnis nach Devisen, denn wir haben ein dauerhaftes Leistungsbilanzdefizit. Der Import ist höher als die Ausfuhren. Bei vielen türkischen Produkten ist es so: um sie herzustellen, müssen erstmal Rohstoffe eingekauft werden.
Die müssen in der Regel mit Devisen bezahlt werden, also meist Euro oder Dollar. Wegen der Corona-Krise ist die Produktion aber stark runtergefahren, in der Autoindustrie im April um 90%. Andere Devisenbringer wie der Tourismus liegen derzeit völlig brach. Damit fließe kaum noch ausländisches Kapital ins Land, sagt der Chefstratege und Türkei-Experte der Landesbank Baden-Württemberg, Thomas Meissner.
Im Zuge jetzt der Corona-Krise haben vor allem die Finanziers von sich aus auch gesagt, nein, wir behalten unser Geld lieber zu Hause. Wir wollen es nicht im Ausland investieren, zum Beispiel eben in der Türkei, und haben dann eben Geld auch abgezogen. Und von daher wirkte so eine Corona-Krise als Brandbeschleuniger.
Die türkische Zentralbank habe nun zwei Möglichkeiten, ausländisches Kapital anzulocken und den Fall der Lira zu bremsen, meint Finanzstratege Meissner.
Sie kann die Zinsen erhöhen, das möchte sie nicht, das möchte der Staatspräsident nicht gerne. Oder sie kann eben ihre Devisenreserven einsetzen, aber die sind irgendwann mal aufgebraucht. Und in diesem Dilemma steckt die Zentralbank gerade.
Vor allem auf Druck von Präsident Erdogan wurde der Leitzins in den vergangenen 12 Monaten 8-mal gesenkt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Bei Fachleuten wie dem Wirtschaftsjournalisten Barış Soydan vom unabhängigen Nachrichtenportal T24 löst das Kopfschütteln aus. Ebenso wie eine andere Gegenmaßnahme.
Der Staat lässt Geld drucken, das kann er ja tun. Das Problem liegt aber an anderer Stelle. Die Auslandsschulden der Türkei. Das Land muss am Jahresende insgesamt 172 Milliarden Dollar zurückzahlen.
Teil einer Lösung könnte sein, türkische Lira in Dollar oder Euro zu tauschen. Im günstigsten Fall könnte das die türkischen Finanzen über die Corona-Krise retten, meint Finanzwissenschaftlerin Demiralp von der Koç-Universität. Nicht gut sei jedoch, dass derartige Swap-Geschäfte bereits heute einen Teil der Reserven der türkischen Zentralbank ausmachen.
Das heißt, die Reserve besteht zum Teil aus Schulden. Wenn man die Swaps abzieht, liegt die Nettoreserve im Minus. Das ist gefährlich, denn die Reserven machen letztlich das Vertrauen in die Zentralbank aus.
Geld, um wie bisher die Lira zu stützen, ist also so gut wie nicht mehr da. Staatspräsident Erdogan reagierte auf die erneute Währungskrise wie zu erwarten. Reflexhaft machte er die Schuldigen im Ausland aus.
Wir werden weiterhin jene enttäuschen, die meinen, uns mit Hilfe ausländischer Finanzunternehmen wirtschaftlich fertig machen zu können. Wir werden das Feld keiner feindlichen Macht überlassen. Weder Terroristen, noch der armenischen oder griechischen Lobby, noch einigen Golfstaaten.
Immerhin erholte sich die Lira Anfang der Woche etwas, nachdem drei ausländischen Banken in der Türkei wegen angeblicher Marktmanipulation Devisengeschäfte vorübergehend verboten wurden. Entlastung bei den Auslandsschulden bringt das aber noch nicht. Wirtschaftsjournalist Zeudan sagt, hier habe der türkische Finanzminister Albarak, ein Schwiegersohn Erdogans, eine Idee, die genauso wenig nachhaltig sei wie das Drucken von Geld.
Die Banken nehmen auf dem internationalen Markt neue Kredite auf und zahlen Schulden mit neuen Schulden zurück.
Tatsächlich hat die Türkei bereits bei der US-Notenbank und anderen Zentralbanken angeklopft. Gut möglich, dass sich die Regierung auch woanders Geld leihen will, etwa aus China oder vom befreundeten Golfemirat Katar. Andere Staaten würden wohl eher beim Internationalen Währungsfonds um Hilfe bitten, so wie es die Türkei in früheren Jahrzehnten auch getan hat. Natürlich sei die Hilfe des IWF immer mit Auflagen wie etwa Sparprogrammen verbunden, meint Finanzstratege Meissner von der LBBW. Doch
in Corona-Zeiten wären die Auflagen wahrscheinlich nicht so drastisch, wie man es in üblichen Zeiten hat. Und trotzdem, Politiker mögen es nicht, wenn bei ihnen reinregiert wird. Der IWF würde praktisch in die Wirtschaftspolitik reinregieren. Und von daher ist das wirklich die Ultima Ratio.
Staatspräsident Erdogan hat immer wieder klargemacht, dass er nicht zum IWF gehen werde. Er leihe die Türkei dem IWF Geld, hatte Erdogan noch vor kurzem getönt. Bittsteller sein und sich reinregieren lassen, das passt eben nicht zum Bild einer eigenständigen, starken Türkei.
Christian Buttgereit aus Istanbul. Jeffrey Katzenberg will mit der Handy-Videoplattform Quibi Hollywood und das Silicon Valley zusammenbringen. Mit Stars wie Jennifer Lopez oder dem Regisseur Steven Spielberg. Und mit viel Risikokapital. Von 1,8 Milliarden Dollar ist da die Rede. Seit gut einem Monat ist die Plattform des Hollywood-Produzenten nun online und sie scheint ein gigantischer Flop zu werden. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Quibi bietet vor allem viel Unterhaltung und Dokus. Alles fein zerhackstückelt in Segmente, die zwischen 5 und 10 Minuten lang sind. 8500 Kurzepisoden insgesamt. So wollen Katzenberg und seine Geschäftsführerin Meg Whitman, Ex-Hewlett-Packard-Chefin aus dem Silicon Valley, etwas ganz Neues bauen. Für eine Zielgruppe, die dauernd unterwegs ist und nicht die Zeit hat, um es sich auf dem Sofa bequem zu machen. Der Medienjournalist Janko Röttgers aus Oakland nahe San Francisco, der die Tech- und Medienindustrie für das Webangebot Protocol beobachtet, meint:
Es ist eine gute Idee, wenn du Leute bei Starbucks dir anguckst oder im Supermarkt dir anguckst. Die sahen eigentlich nie langweilig aus. Die haben andere Sachen auf ihrem Telefon gemacht. Die waren auf Snapchat oder die waren auf Twitter oder Facebook oder Instagram oder so. Und die Frage ist dann, ob die Leute wirklich sowas gebraucht haben. Und jetzt, fast forward into diese Coronavirus-Situation, ist es noch schwieriger zu beantworten, weil nämlich diese Situationen gar nicht mehr so existieren, diese Momente in deinem Leben jetzt gar nicht mehr existieren, weil niemand mehr in der U-Bahn ist, niemand mehr bei Starbucks auf seinen Kaffee wartet und all sowas und alle nur zu Hause sind.
Gut eine Woche nach dem Start am 6. April ist die App in den USA bereits aus dem Apple iPhone Store aus der Top-50-Liste gefallen. Sie rangiert jetzt nur noch auf Platz 125, irgendwo zwischen dem iPhone-Spiel Hau sie alle um und der Sprachenlern-App Duolingo.
Quibi sagt, es sind 3,5 Millionen Downloads. Andere Unternehmen sagen, es sind eben 2 Millionen bis 3 Millionen. T-Mobile, also die lokale Tochter der Telekom hier, die mit 30, 40 Millionen Abonnenten hat, gibt vielen ihrer Kunden Quibi umsonst.
Vor seiner Zeit als Internetplattformbetreiber in Hollywood war der 69-jährige Katzenberg ein erfolgreicher Manager in der linearen Welt. Er hat die Disney-Studios geleitet und das Filmstudio DreamWorks gegründet. Jetzt scheint es, als habe er innerhalb von etwas mehr als 4 Wochen 1,8 Milliarden Dollar versenkt.
Es ist so ein Service, der um eine Idee herum gebaut wurde und nicht um einen Konsumenten herum. Wenn du jetzt so einen Service von ganz neu anfängst, dann musst du halt auch Hammerinhalte haben, um da wirklich Leute mit zu überzeugen.
Hollywood-Produzent Katzenberg hält indes an seiner Geschäftsidee fest. Tausende Filme und viele Dutzend aufwendige Serien hat er in den vergangenen Monaten dafür produzieren lassen. Netflix sei auch nicht nach 30 Tagen erfolgreich gewesen, sagt Katzenberg. Medienjournalist Röttgers aus dem Silicon Valley meint dazu:
Kibi hat so viel Geld zusammengesammelt, dass sie eigentlich ihren Investoren relativ schnell zeigen müssen, dass sie erfolgreich sind. Und das ist so eine Falle, in die sie sich da selber rein manövriert haben. Wenn Quibi jetzt nicht innerhalb eines Jahres die Massen anziehen kann, dann stehen sie relativ dumm da. Netflix war da doch sehr viel vorsichtiger. Ich glaube, das ist nicht ein fairer Vergleich.
Aus San Francisco war das ein Beitrag von Markus Schuler. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.